Anstoß, der Fußball-Podcast.
Sag mal, weißt du, welche Nation, also welcher WM-Teilnehmer, welche Fans hier bei dieser WM in Sachen Humor bislang völlig unterschätzt worden sind?
Oh, unterschätzt, das ist eine gute Frage. Also die Schotten natürlich nicht. Die Schotten haben ganz Boston leer getrunken. Die Norweger rudern nicht nur Rolltreppen auf und Rolltreppe abwärts und durch jedes Stadion und wie ich jetzt heute gelernt habe, auch beim Triathlon. Das hatte ich auf jeden Fall in der Sportschau gesehen. Sag mal.
Die Jordanier.
Okay.
Die Jordanier. Jordanien hat gestern in Dallas gegen Argentinien gespielt und die Fans haben witzige Plakate hochgehalten. Auf einem stand, we sold our camel for these tickets. Fand ich schon mal sehr gut. Das bewegt sich schon in Richtung Anstoßniveau. Und auf dem anderen, das fand ich sogar noch ein bisschen besser, stand, sorry Michael, we were Jordan first. Man muss dazu sagen, Jordanien heißt auf Englisch Jordan. Und Michael Jordan war ja mal ein ziemlich guter Basketballer, Chicago Bulls, ne? Alle wissen Bescheid. Jetzt habe ich auch diesen Witz erklärt.
Sehr, sehr gut. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Das ist so, als würde man erklären, dass Coca-Cola ein koffeinhaltiges, gezuckertes Kaltgetränk ist. Aber ja, nein, no Jordan, no Joe, könnte man auch sagen, ne?
Könnte man sagen. Und ihr hört Anstoß. Wir sind Fabian Wittke im Noblen Nobelviertel in Hamburg. Mein Name ist Michael Augustin. Ich bin immer noch da, wo ich auch bei der letzten Folge gewesen bin, in meinem Hotelzimmer in Dallas in Texas. Es ist 8.36 Uhr hier bei mir und 15.37 Uhr, die Uhr springt bei mir gerade um, in Hamburg, im heißen Hamburg. Und warum zeichnen wir schon am Sonntag auf? Weil ich heute meinen Off-Day habe. Ich muss alle 12 Tage einen freien Tag nehmen. Jetzt habe ich schon ein paar Tage mehr gearbeitet als nur 12 am Stück. Und heute ist dieser freie Tag. Und deswegen zeichnen wir jetzt diese Folge schon auf, die vielleicht ein bisschen später erscheint, vielleicht auch erst heute am Abend. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber das ist quasi die Folge der nächsten Woche, der 16. Finalwoche. Heute geht's los mit dem 16. Finale. Kanada spielt gegen Südafrika. Das kurz mal zur Situationsbeschreibung.
Definitiv. Bafana, Bafana, da steckt natürlich mein südafrikanisches Herz gleich doppelt höher und ich werde mir mein Kaiser Chiefs Trikot natürlich nachher wieder aus dem Schrank herausholen und das dann heute Abend um 21 Uhr Ortszeit schauen. Und ich muss auch sagen, dass ich noch nie angesprochen wurde, dass ich so ähnlich klingen würde wie Tom Bartels. Aber tatsächlich habe ich heute Morgen eine Eventreihe für ein Wellness-Resort moderiert und das Ganze in Düsseldorf, kann ich auch sagen, für das Wabali. Wir bekommen dafür kein Geld, dass wir das jetzt hier erwähnen und das habe ich gemeinsam gemacht mit Hendrik Pfeiffer.
Wir nicht, aber du bekommst Geld dafür. Ich nicht, aber du bekommst Geld dafür. Deswegen hast du es erwähnt.
Nee, also zumindest leider nichts extra. Für die Veranstaltung habe ich Geld bekommen, so. Tatsächlich. Aber ich habe das heute Morgen mit mehrfachen deutschen Meisterinnen und Meistern moderieren dürfen. Und zwar Esther Pfeiffer und Hendrik Pfeiffer, die kamen dazu, muss man vielleicht erklären, über Halbmarathon und Marathon und auch über 10 Kilometer Straße mal deutsche Meisterin und deutscher Meister geworden. Und Esther Pfeiffer bereitet sich jetzt gerade auf den Berlin-Marathon vor und die haben da das Warm-up mitgemacht. Die wohnen da in der Nähe von Düsseldorf und sind da vielleicht sowas ähnliches wie Testimonials, auch wenn das jetzt sehr hoch gehangen ist. Und das fand ich eigentlich wirklich sehr, sehr nett, weil Hendrik Pfeiffer kam auf das Gelände und dachte so, ach, du bist das. Also wir hatten uns tatsächlich schon mal damals gesehen, weil wir im Zuge dieser Amanal Petros Dokumentation, die ich mal gemacht habe, uns in Kenia kennengelernt hatten. Ich möchte gar nicht zu weit ausholen. Aber er sagte, ich dachte, Tom Bartels moderiert. Du klangst genauso wie Tom Bartels. Und das wollte ich einfach mal sagen, falls Tom Bartels uns jetzt zuhört, liebe Grüße, weil das ist ja nun wirklich kein schlechter Vergleich. Ich finde, Tom Bartels ist ein sehr guter Kommentator und von daher klinge ich möglicherweise auch heute hier mit Adam Malisch in Zakopane ein bisschen wie Tom Bartels.
Ja, Tom Bartels ist wirklich gut, auch ein sehr netter Kollege. Ja. Wir haben in Houston zusammen ein paar Tage verbracht. Da waren wir in einem Reiseteam. Da spielte Deutschland ja gegen Curaçao. Tom Bartels ist jetzt bei dieser WM immer da, wo das Wetter schlecht ist. Es hat ja auch viel geregnet. In Philadelphia gab es ja bei dem Frankreich-Spiel mehr als 2 Stunden Unterbrechung. Und in Boston war das Wetter auch schlecht. Ey, da sind wir ja schon fast bei einem Thema. Ich kann das nicht verstehen, ne? Warum die Stadien hier kein Dach haben oder nur wenige Stadien überdacht sind. Warum die FIFA FIFA da diese Zugeständnisse gemacht hat. Also Tom Bartels und seine Kollegen saßen unter Planen in Philadelphia und in Boston beispielsweise, um sich vor dem Regen zu schützen und vor allen Dingen ja auch um die sensible Übertragungstechnik vor dem Regen zu schützen. Und ich verstehe nicht, warum man im Jahr 2026 diese Stadien durchfinkt, die ja alle toll sind. Es muss ja auch nicht immer eine hochmoderne, komplett überdachte Arena sein, wie hier in Dallas oder wie beispielsweise in Houston, also die Arena auf Schalke in der XXL- und Luxusvariante, aber die besten Sitzplätze, die teuersten Sitzplätze und die Reporterplätze sollten doch schon überdacht sein. Ich verstehe nicht, warum die FIFA da so viele Zugeständnisse gemacht hat.
Aber die Frage ist doch eigentlich, wenn man das durchgehen lässt, dass ein Stadion nicht geschlossen ist, kann es dann ein Zugeständnis sein? Das ist doch die entscheidende Frage, oder, Michael Augustin?
Ja, das ist eine gute Frage, die kann ich jetzt morgens hier noch nicht so gut beantworten.
Ich finde es übrigens toll, aber, dass du vor dem ersten Frühstück definitiv hier schon für uns am Start bist. Und was ich auch noch ganz kurz sagen wollte, bevor wir deep reindiven, ich will auch nicht gar nicht so viel von diesem wunderbaren Lauf nochmal vorschwärmen. Ich möchte nur sagen, dass ich wirklich hier mit der Wettersituation, die du ja auch schon erlebt hast, also bei dir in Dallas, in Texas, wirklich an meine Grenzen gekommen bin. Und zwar dachte ich mir eigentlich mega cool, genau, das ist ja diese Wellness-Oase, wo ich da hingefahren bin. Und dann, du weißt ja, ich habe ja so ein Auto, so einen Bus, so einen Campervan, in dem man auch übernachten kann. Mega geil, dann nutze ich den auch mal wieder, fahre da am Abend vorher hin. Ich kenne einen Veranstalter auch ganz gut, der hat auch einen Camper. Hat er gesagt, komm, dann stellen wir uns da hin, bauen noch vielleicht ein bisschen zu Ende mit auf und dann, quatschen wir dann noch ein bisschen, trinken vielleicht noch ein Gläschen Wein und dann geht das am nächsten Tag früh los. Gesagt, getan, ich da hingefahren und dann war ja nun tatsächlich gestern, also an diesem Samstag, heute ist Sonntag, an dem wir aufzeichnen, an dem Tag, wo Südafrika gegen Kanada spielt, hast du schon erwähnt, fahre ich da gestern hin und war natürlich der wärmste Tag des Jahres. Und was wissen wir, was ist das Schlimmste, was man am wärmsten Tag des Jahres machen kann? Logischerweise im Auto übernachten. Ich habe heute Nacht, würde ich tippen, vielleicht bin ich deshalb, ausnahmsweise deshalb ein bisschen drüber, ich maximal 1,5 Stunden geschlafen. Und immer wenn ich aufgewacht bin, lief mir wirklich links und rechts der Schweiß runter. So als würde ich, keine Ahnung was, bei 25 Grad einen Dauerlauf gerade machen. Links und rechts im Liegen lief mir der Schweiß nur so runter. Ich habe versucht, so alle Viertelstunde, als ich dann wieder aufgewacht war, versucht nachzutanken mit einer Flasche Rosé. Nein, natürlich mit einer Flasche Gerolsteiner. Liebe, da bekomme ich jetzt tatsächlich Geld für. Prickelndes Gerolsteiner. Und dann konnte ich wieder ein bisschen weiter schlafen. Also wie gesagt, und dann bin ich heute aus Düsseldorf wieder zurück nach Hamburg ins noch noblere Nobelviertel gefahren. Das ist meine Geschichte. Ja, der Sommer, der schwülwarme Sommer ist in Hamburg. Und noch eine kleine tragische Geschichte, die tatsächlich auch niemanden interessiert. Ich habe einen neuen Balkontisch bestellt und habe gesagt, geil, der ist geliefert worden am vergangenen Freitag. Und heute, wo das Wetter noch so schön ist, ich baue den auf und wollte ihn gerade aufbauen. Und diese Glasplatte, die sieht ungefähr so aus, wie so eine Tür eines Juweliers in Gelsenkirchen, wo man so rückwärts reingefahren ist mit dem Auto. Also der ist komplett zerstört, dass nicht mal Carglass sagen würde, schickt diesen Tisch zu uns, den reparieren wir in 0, nichts. Und von daher, ja, ich freue mich, ich glaube, du wirst heute das Highlight des Tages.
Aber hast du den Tisch zerstört oder die Glasplatte oder kam die schon kaputt bei dir an?
Wirklich komplett kaputt. Also im Prinzip so wie so eine Figur aus den Überraschungseiern, die du zusammenbauen musst, aber tatsächlich trotzdem, dass da nochmal eine Walze drüber gefahren ist. Also so sah der Tisch aus. Also viel kleiner kann ein Tisch nicht in Einzelteile zerlegt sein.
Oh Mann, ja. Ey, was für ein Tag. Und dann 1,5 Stunden Schlaf. Aber dafür machst du einen ganz ausgeschlafenen Eindruck. Du hast jetzt ein paar Sponsoren erwähnt. Ich könnte auch noch einen erwähnen. Powerade. Powerade präsentiert nämlich das Hydration Break hier bei der WM. Ist auch so eine Sache. Ich war ja bei den Zugeständnissen der FIFA an die USA. Die FIFA hat ja mittlerweile die WM in 4 Viertel unterteilt. Einige US-Kommentatoren sprechen sogar schon von 4 Vierteln, wenn sie Fußballspiele übertragen. Vorher gibt's ja dann regelmäßig Pfiffe von den Fans aus dem Stadion. Wir wissen natürlich alle, warum die FIFA das gemacht hat, damit eben noch viel mehr Werbung in diesen 2x3 Minuten, die sich da Mitte der ersten und Mitte der zweiten Halbzeit ergeben, verkauft werden kann. Aber auch das ist natürlich totaler Schwachsinn. Ne? Wenn es regnet, wenn es teilweise nur 19, 20 Grad warm ist, dann müssen die Spieler raus und dann gibt es dieses Hydration Break, diese Trinkpause. Auch das ist irgendwie völliger Bullshit. Aber immerhin, das beobachte ich, wenn ich bei Fox mir dann die Spiele hier angucke, sind die Werbespots gut und in fast jedem Werbespot ist mindestens ein Fußballer zu sehen. Lionel Messi am häufigsten, David Beckham, der, obwohl er ja nicht mehr spielt, aber als Besitzer von Inter Miami einer der bekanntesten Fußballer hier in den USA ist, der macht Werbung für, rate mal.
David Beckham?
Ja.
Hallo, hallo, bist du noch da?
Ich bin noch da, okay. Ja. David Beckham, wofür macht er Werbung? Was glaubst du?
Also die Frage bei David Beckham ist ja immer, wofür macht er nicht Werbung? Aber ich weiß natürlich für alles Mögliche, für Uhren, für Cutter, für seinen eigenen Honig, sag mal.
Ja, also der Werbespot, der hier am häufigsten läuft, vor allen Dingen auch in diesen Hydration Breaks, ist der Werbespot für Makita. Makita ist ein Werkzeughersteller und David Beckham werkelt und werkelt, baut sich dann einen Rasen, der so aussieht wie ein Fußballplatz und auch eine Spielfeldmarkierung hat. Und da setzt er sich dann mit einer nicht bekannten Person, die auch in dem Werbespot auftaucht, auf ein gemütliches Sofa und guckt dann auf einem riesengroßen Bildschirm die WM-Spiele. Also David Beckham ist hier auch oft in Werbespots zu sehen. Vinicius Junior, Christian Pulisic, der US-Star, Bukayo Saka, der Engländer, macht Werbung für WhatsApp. Hast du gewusst, dass WhatsApp Werbespots schaltet? War mir bisher gar nicht klar.
Genau. Ja, ist wahrscheinlich so ein Image-Ding, würde ich sagen. Muss man wahrscheinlich dann irgendwie abschreiben. Also wenn du zu viel verdienst, dann musst du natürlich auch irgendwelche Aufwendung haben und im WhatsApp-Fall kann ich es mir nur so erklären, weil, wie gesagt, das ist genauso ähnlich wie, glaube ich, wie mit McDonald's oder Coca-Cola-Werbung. Ich glaube, niemandem muss man mehr so richtig WhatsApp erklären, oder?
Ja, das ist so. Ja. Es geht noch weiter. Erling Haaland, Harry Kane, Matt Fries, das ist der amerikanische Torhüter, der macht auch Werbung. Oder in Kanada Jesse Marsh, das ist der kanadische Nationaltrainer. Also Stars aus aller Welt sind in den Werbespots zu sehen. Deutsche übrigens nicht. Also ich habe jetzt hier noch nicht Angelo Stiller oder Waldemar Anton gesehen.
Aber ich habe Mario Götze im neuen Jersey gesehen.
Im neuen Jersey oder New Jersey?
Ja, beides. Also das ist ja das eine und das andere gewesen. Also beziehungsweise Mario Götze ist ja laut Werbung den Kahn gefahren und Jamal Musiala war ja verpixelt zu sehen. Da muss man wiederum sagen, also Chapeau Nike. Also viel, viel besser kannst du eigentlich eine Werbung nicht machen, oder?
Ja, Mario Götz ist, glaube ich, gerade auch in den USA gewesen, weil Eintracht Frankfurt, da steht er ja noch unter Vertrag, ja. Da ist ja sein Vertrag auch noch gültig, versucht ja, sich so ein bisschen auf dem amerikanischen Markt auszubreiten. Mir war aber nicht klar, dass Mario Götze was mit dem neuen Nike-Trikot zu tun hatte. Er ist ja auch kein Nationalspieler. Aber gut, er hat ja, da sind wir wieder bei Tom Bartels, mach ihn, das wichtige Tor geschossen. Also hat Mario Götze hier in den USA mit dafür gesorgt, dass Nike das neue deutsche Nationaltrikot ab 2027 vorstellt?
Das sieht definitiv danach aus. Also auf der einen Seite ist Mario Götze ja auch bei Nike unter Vertrag, wollte ich sagen. Und das wissen natürlich die Bayern-München-Fans auch ach so gut, als er damals doch bei der Pressekonferenz mit seinem Nike-Shirt erschienen ist. Und ja, also wie gesagt, also laut Werbung ist Mario Götze diesen Kahn gefahren, auf dem dann ja dieser in Anführungsstrichen Aufsteller war, den die Schalke-Fans natürlich noch zu gut kennen. Das war ja ein ähnlicher Aufsteller wie damals mit Julian Draxler, als er seinen Vertrag bis 2030 verlängert hat. Das wissen wir natürlich auch noch alle. Also mit einem ähnlichen Aufsteller eben nur zu Wasser ist Mario Götze da durch die Gegend gekuttert und hat dieses neue Trikot, das ja so ein bisschen verpixelt dargestellt wurde, mit Jamal Musiala präsentiert. Genauso übrigens,
Weißt du, was ich witzig finde? Ja. Ganz kurz. Du sagst Nike, ich sag Nike. Daran merkt man, dass ich zu lange in den USA bin.
Absolut, genau. Und ich es natürlich nach wie vor wie jeder zweite Deutsche falsch ausspreche. Nein, natürlich ist es auch Nike, völlig richtig. In diesem Zusammenhang
Nike heißt das. Nike.
Ja. Nike. Die Göttin des Sieges, Nike, genau. Davon übrigens auch Nizza abgeleitet, aber das führt jetzt zu weit. Ich wollte noch ganz kurz sagen, wo wir bei kultigen oder vielleicht auch geckigen oder zu Anstoß passenden Werbeslots, wo wir darüber reden, müssen wir noch ganz kurz über Pep Guardiola sprechen. Und zwar kennst du diese Pepsi-Werbung? Kennst du die? Mit dem Jungen?
Passt aber auch super.
Ja, tatsächlich. Und zwar ist es so, du siehst einen Jungen durch eine Gasse laufen und von hinten siehst du einen Mann, der eine Glatze trägt oder eine Glatze hat, ein Bowl, wie man ja so im Englischen auch sagt. Und du kannst aber nicht erkennen, ob das jetzt wirklich Pep Guardiola ist, aber er sieht halt so aus wie Pep Guardiola. Und da ist so ein Menschengedränge und der Junge sieht den Pep Guardiola immer mal wieder so verschwinden zwischen den ganzen Menschen, läuft so hinter ihm her und ruft so Pep, 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 Pep. Und dann irgendwann dreht sich dieser Pep um und hat eine Dose Pepsi in der Hand und sagt, see. Wie gesagt, das ist geil. Das ist ein bisschen Anstoßniveau, oder?
Ja, das ist cool. Ich mag auch die amerikanischen Werbespots, ja. Aber ich bin trotzdem kein Fan der Hydration Breaks oder der Trinkpausen, wie man ja, glaube ich, bei uns in Deutschland sagt. Weißt du, was wir ganz vergessen haben in dieser Folge?
Na?
Die Folgenvorschau. Wir haben euch gar nicht erzählt, worüber wir sprechen, aber ich glaube, man kann es erahnen. Wir sprechen über die Weltmeisterschaft, auch über Deutschland-Paraguay. Das Spiel findet dann ja schon am Montag statt und auch so ein bisschen über ja meine WM-Eindrücke. Ich habe hier viele argentinische Fans gesehen. Die Argentinier haben ja hier am Montag gespielt und auch gestern oder in deutscher Zeit gerechnet, in der vergangenen Nacht nochmal gespielt. Viele sind hier in Dallas geblieben. Auch darüber werden wir sprechen.
Definitiv. Und ja, womit wollen wir anfangen? Womit wollen wir weitermachen vielmehr?
Ja, weitermachen. Ach, meinetwegen können wir auch mit den Argentiniern weitermachen. Also ich habe wirklich ganz witzige Erlebnisse. Heute ist ja Sonntag, am Freitag mit argentinischen Fans gehabt. Ich war in Dallas Downtown, bin da in einen Supermarkt gegangen und dann sah ich da so, ja, 13, 14 Polizeiautos, Straßensperren. Dann standen vor diesem Supermarkt so ein paar argentinische Fans, Fotografen waren da, ein, zwei Kamerateams habe ich erkannt. Dann bin ich da hingegangen, habe gefragt, was ist denn hier los? Warum ist denn hier so viel Polizei? Was macht der hier? Dann sagte er, Messi. Habe ich gesagt, wie Messi? Und dann sagte der argentinische Kollege, ja, hier ist das Mannschaftshotel der Argentinier. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist ja witzig. Da stelle ich mich auch mal dazu und warte. Und aus den 50 wurden dann 100, aus den 100, 150. Am Ende waren da ungefähr 500 Argentinierinnen und Argentinier, die darauf gewartet haben, dass der Mannschaftsbus ankommt, die Mannschaft mit Superstar Lionel Messi aussteigt und sie ihnen ganz kurz zujubeln können, vielleicht ein Foto machen können. Also für einen ganz kurzen Moment haben die sehr viel Zeit investiert, um dabei 40 Grad in der Hitze zu warten. So ein ganz paar schattige Plätzchen gab es auch. Da tummelten sich dann logischerweise am meisten Menschen. Und ich habe mir das ganze Spektakel dann auch 2,5 Stunden angeguckt, habe daraus eine Radioreportage gemacht, also habe mit Menschen gesprochen, die dann auch immer wieder angefangen haben zu singen. Und da habe ich mir aber nach 2,5 Stunden gesagt, ey, das reicht jetzt. Ich weiß nicht, ob da wirklich der Bus noch kommt, aber ich bin dann abgehauen und fand es erstaunlich, wie einige ja wahrscheinlich noch länger, bestimmt mindestens 3 Stunden da vor dem Teamhotel ausgeharrt haben, um einfach nur mal einen kurzen Blick auf Lionel Messi und seine Kollegen zu werfen. Das war ja wirklich ein witziges Erlebnis. Und es geht noch weiter. Geh ruhig dazwischen, falls der Monolog zu lange wird. Sonst würde ich noch eine Anschlussgeschichte erzählen. Ich hab da auch jemanden kennengelernt, der kam auf mich zu, weil ich dann ein ARD-Mikro in der Hand hielt. Und das war ein deutscher Argentinier. Er hat gesagt, ey, was machst du denn hier und so. Und ey, komm heute Abend dahin in diesem Park. Clyde Warren Park heißt der. Da machen wir eine kleine Party. Da sind ein paar Foodtrucks aufgebaut. Da kannst du hin, da kannst du Bier trinken. Geht um 18 Uhr los. Dann habe ich mir gedacht, okay, ja, klingt ja ganz gut. Hab auch noch nichts vorgehabt, fahre ich da mal hin. Vielleicht kann ich auch ein bisschen Spanien, Uruguay gucken. Das war auch so als Public Viewing deklariert. Bin dann da um 19.30 Uhr gewesen. Und da waren da, ich würde mal sagen, 20.000 Argentinier. In einem Park, der also nicht so ist wie der Stadtpark in Hamburg oder der Volkspark in Hamburg von der Größe, sondern eher so wie der Wohlerspark in Ottensen. Also wirklich komplett dicht gedrängt. Da waren Spieler, Trompetenspieler, Trommler. Sie haben Fahnen geschwenkt, auf denen Messi und Maradona und die argentinischen Landesfarben zu sehen waren. Durchgehend gesungen. Ganz weit am Horizont lief auch Spanien, Uruguay, aber gefühlt 30 Meter, 40 Meter entfernt. Ich hatte keine Chance, da einen Blick auf den Fernseher zu werfen. Wollte ich dann auch gar nicht. Es waren tatsächlich rundherum Foodtrucks aufgebaut, Getränkestände, Bierverkäufer, wie man sie auch so von Fußballstadien kennt. In Deutschland packen die dann ihre Bierdosen in Einkaufswagen. Hier hatten die Argentinier Kühlboxen dabei. Dann waren da Stände, da konntest du Fanartikel der argentinischen Nationalmannschaft kaufen. Es war eine Atmosphäre, als würde da am selben Tag irgendwie 2 Stunden später ein Fußballspiel stattfinden. Aber es war nur die Party vor dem Spiel. Also das war am Freitag und am Samstag hat hier Ortszeit 21 Uhr Argentinien, wie gesagt, in Dallas gegen Jordanien gespielt. Unfassbar. Und da habe ich es dann etwas länger ausgehalten und habe einfach nur die Menschen beobachtet, mit welch einer Leidenschaft die da gefeiert haben. Ich weiß, das wiederholt sich jetzt möglicherweise, weil ich ja auch in der vergangenen Folge schon sehr lange über Argentinien gesprochen habe. Aber man bekommt es hier halt viel mit Argentiniern zu tun, weil die immer noch in der Stadt geblieben sind und weil auch viele Amerikaner mit argentinischen Wurzeln hier nach Dallas kommen, um einfach diesen Vibe irgendwie mitzuerleben.
Ja, toll. Und ich meine, das sind ja auch genau diese Eindrücke, weshalb dieser Podcast das ja irgendwie auch so schön macht, zuzuhören und das alles so mitzuerleben und aufzusaugen. Das sind ja auch diese WM-Geschichten. Wir haben ja häufig dann auch diese Geschichten gehört und erzählt. Und es ist ja auch nach wie vor so, dass es ja immer wieder diesen Beigeschmack gibt. Und das ist natürlich auch gerade, und das meine ich jetzt gar nicht kritisch, aber so auch natürlich gerade mit einer öffentlich-rechtlichen Sicht und Brille natürlich dann auch immer alle Facetten eines gesamten Turniers gibt. Aber umso schöner ist es doch auch mal genau vielleicht diese Fans im natürlichen Aggregatzustand zu erleben und ja dieses Fußballfest auch mal in die Mitte zu rücken. Und das ist ja letztendlich auch das, was man immer so floskelhaft sagt, was man ja auch am liebsten sehen möchte. Ne? Wenn dann Menschen sozusagen die Begeisterung durch das Erlebte zur Schau tragen und ja vielleicht ja auch andere mit infizieren. Und das ist doch toll, friedlich. Ich meine, wir hatten auch schon Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, da haben wir über Straßenschlachten und Ähnliches berichtet. Übrigens wollte ich auch nochmal sagen, erstaunlich ruhig, was das angeht, so, ne?
Ja, stimmt. Zumindest in Dallas und aus anderen Städten ist mir auch nichts dergleichen bekannt. Ja. Bei mir im Hotel sind übrigens auch einige Argentinier und gestern hat mich jemand angesprochen, ein Familienvater, seine 2 Kinder waren auch dabei, seine Frau war dabei, weil hier ist so eine Dachterrasse und da fand gestern so eine kleine Poolparty statt und nebenbei konnte man noch England gegen Panama gucken und mit dem saß ich da im Fernsehraum, während die anderen zu lauter Hip-Hop-Musik da im Pool gefeiert haben. Ich war einer der wenigen, die sich hier im Hotel für Fußball und für die WM-Spiele interessiert haben und eben diese argentinische Familie, mit dem kam ich ins Gespräch und er erzählte mir, er sei aus Austin, Texas und sei als Kind von Buenos Aires nach Amerika, also in die USA ausgewandert und er fragte, ja, habt ihr denn auch Karten und so für das Spiel? Meinte er, nee, Karten haben wir nicht. Aber wir fahren da jetzt trotzdem hin. Wir wollen einfach nur dabei sein. Also die wollten da im Stadionumfeld mit ja wahrscheinlich vielen anderen Argentinern, die auch keine Tickets erhalten haben, einfach den Vibe spüren. Und rate mal, wie der Mann hieß, mit dem ich da gesprochen habe.
Pablo.
Diego,
natürlich.
Ist doch klar. Diego. Ach, Diego Maradona. Für Lionel war er zu jung, aber er war Generation Diego.
Ach geil. Ach ja, aber ist doch wirklich so. Das sind doch wirklich genau diese Erlebnisse, die man mitnimmt, die man aufsaugen muss, die man abspeichert oder im besten Fall dann irgendwie auch noch mitteilen kann. Also ja, wirklich mega cool. Tolle Erlebnisse, tolle Beobachtungen. Bevor wir vielleicht auf das deutsche Spiel zu sprechen kommen, gab es sonst noch aus deiner Sicht irgendwelche Überraschungen? Also vielleicht dieses 3-3 zwischen Algerien und Österreich oder irgendein Spiel, bei dem du sagst, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Das 0-3 von Schottland gegen Brasilien, das hat mich jetzt wirklich überrascht. Oder ja.
Also das 3-3 von Österreich gegen Algerien war in der Höhe des Unentschiedens überraschend, weil ein 0-0 hätte beiden ja auch gereicht, um das 16-Finale zu erreichen. Da war ja schon von Absprachen im Vorfeld die Rede. Aber so ein 3-3 mit diesem Spielfilm und 2 Toren jeweils für eine der beiden Mannschaften in der Nachspielzeit kannst du ja vorher nicht so am Reißbrett planen. Deswegen würde ich mal sagen, war das nicht abgesprochen. Es sind natürlich mit den Kapverden und mit der Demokratischen Republik Kongo auch zwei absolute absolute Außenseiter ins 16. Finale gekommen. Aber ist das überraschend bei einem Turnier, an dem 48 Mannschaften teilnehmen und am Ende nur 16 auf der Strecke bleiben? Ja, dass Uruguay und Südkorea auf der Strecke geblieben sind, ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Dafür sind eben Kap Verde und Kongo dabei. Ja, aber irgendwie war es ja auch klar, dass ein, zwei dieser kleinen Teams durchkommen würden, oder?
Definitiv. Und ich finde das immer so cool, wenn du dann jetzt nochmal so auf den Kalender guckst. Also auf der einen Seite weißt du jetzt natürlich, dass mit den 16. Finals es auch endlich losgeht. Und auf der anderen Seite denkst du dir, also natürlich, wenn es schlecht läuft und du ausscheidest, also egal jetzt mit welchem Land, also wenn dein Land ausscheidet, dem du die Daumen drückst, dann kann es noch ein sehr langer WM-Sommer werden ohne die Nationalmannschaft, die man supportet, aber eben im Umkehrschluss, wenn das eben gut läuft, dann können das auch noch richtig coole, ja, 4 Wochen werden, die noch vor uns liegen, ne? Und morgen ist sozusagen...
Ja, 4, nicht mehr ganz, 3, ne? Das Finale ist am 19. Juli. Es sind dann doch nur noch 3 Wochen.
Ja, oder 3, na, und ein bisschen noch, ne? Guck mal, heute ist der 28. Und dann, wenn wir 3 Wochen 18 Tage haben, dann sind 19 plus, was wir jetzt haben, also das sind ja schon noch fast 4 Wochen.
Also 3 Wochen haben bei mir 21 Tage, 3 mal 7.
Ach, 21,
ich weiß ja nicht, wie die.
Stimmt, bei mir auch. Hast du recht. Entschuldigung. Denkfehler.
Weißt du, was ich jetzt ich mal mache? Müde, ne? Weil irgendwie hat es ja gefühlt jeden Tag mehrere Konstellationen gegeben, welcher Gruppendritte kommt weiter, welcher schafft es nicht mehr. Ich werde jetzt einfach mal das 16. Finale komplett durchlesen, wer wann gegen wen spielt. Du kannst dich zurücklehnen, das ist quasi für eure Ohren der WM-Spielplan. Es geht los heute um 21 Uhr deutscher Zeit mit der Partie zwischen Südafrika und Kanada. Am Montag spielt dann Brasilien gegen Japan, Deutschland gegen Paraguay, 22.30 Uhr in Deutschland. Sehr, sehr spät. Die Niederlande gegen Marokko. Am Dienstag die Elfenbeinküste gegen Norwegen hier in Dallas. Da werde ich sein. Hurra, die Wikinger kommen. Frankreich spielt ebenfalls am Dienstag gegen Schweden. Dann geht es weiter mit Mexiko gegen Ecuador. Am Mittwoch spielt England gegen die Demokratische Republik Kongo. Belgien gegen den Senegal. Die USA gegen Bosnien-Herzegowina. Am Donnerstag spielt Spanien gegen Österreich. Portugal erwartet Kroatien. Die Schweiz trifft auf Algerien und es geht noch weiter. Freitag, wir sind am 3. Juli. Wieder in Dallas, wieder mit mir, live im Stadion, Australien gegen Ägypten, Jackson Irvine gegen Mo Salah, Argentinien gegen Kap Verde und Kolumbien gegen Ghana. Was für ein Riemen, ne? Was für eine K.O.-Runde. Aber jetzt, du hast es richtig gesagt, geht das Turnier los. Jetzt scheiden Mannschaften mit einer Niederlage definitiv aus. Und das ist doch dann die wahre WM.
Das ist die wahre WM. Und Deutschland gegen Paraguay in einem K.O.-Spiel, das hatten wir doch schon mal.
Ja, 2002.
2002, Achtelfinale.
Achtelfinale, genau. Ja, Paraguay, was dürfen wir von Paraguay erwarten? Viele Experten sprechen ja davon, dass Paraguay Ecuador in schlecht sei. Und ich glaube, damit ist schon nicht alles gesagt, aber vieles richtig gesagt.
Also was mir natürlich dazu einfällt, das sind diese Geschichten, die wir natürlich von überall und immer wieder hören. Und zwar dieses, das ist natürlich in der Analyse, warum Deutschland dieses Spiel gegen Ecuador möglicherweise auch verloren hat. Da kann man natürlich auch noch ins Detail gehen und auf das Mittelfeld schielen. Und wann werden Sané, Musiala und Wirtz endlich zum Faktor oder vielleicht auch zum Unterschied, so dass sie eben dann auch...
Naja, Sané hat das ja gut gemacht. Also ich finde, Sané muss man jetzt in dem Spiel nicht kritisieren.
Er hat ein Tor geschossen, ja, aber er hat jetzt ja auch genauso wie die...
Arbeitet auch gut nach hinten. Also ich finde, die Spieler, die gerade so ein bisschen unterperformen und von denen man ja auch in seinen kühnsten Fieberträumen so eine Art Shootingstar-Rolle bei dieser WM hätte erwarten können, sind Jamal Musiala. Ja, der kommt aus einer langen Verletzung, aber vor allen Dingen natürlich Florian Wirtz. Und die beiden spielen bisher eine normale WM, würde ich sagen. Und das größte Problem der Deutschen bisher, die Mannschaft holt jeden Gegner mal zurück ins Spiel. Sie gestattet jedem Gegner, selbst dem WM-Neuling Curaçao, 5 bis 10 Minuten, in denen sich der Gegner entfalten kann. Gegen die Elfenbeinküste und gegen Ecuador waren es mehr als nur 5 bis 10 Minuten. Da schwappte das Momentum ja komplett zum Gegner rüber. Ich bin jetzt wieder bei Argentinien, aber Argentinien ist ja der Gradmesser als Weltmeister, als Titelverteidiger. Argentinien macht das nicht. Argentinien ist durch die Vorrunde spaziert gegen Algerien, Österreich und Jordanien, nie wirklich in Gefahr geraten. Ja, es gab das erste Gegentor gegen Jordanien, aber die Argentinier spielen 90 Minuten lang absolut dominant. Und Deutschland, das ist ja auch das, was Julian Julian Nagelsmann bemängelt hat, verliert die Struktur. Spieler verlassen ihre Positionen und damit bietet die deutsche Elf dem Gegner die Möglichkeit, ins Spiel zu kommen. Und das ist das große Problem dieser Mannschaft.
Ich würde da tatsächlich gerne widersprechen wollen, auch wenn ich natürlich nicht viele Argumente auf meiner Seite habe, wenn ich nicht mehr weiß, wie viele Tage eine Woche hat. Aber dennoch möchte ich natürlich sagen, dass ich denke, man muss immer die Fähigkeiten und die Auftritte der Spieler an deren Potenzial bemessen. Dass vielleicht ein Florian Wirtz auch ein, ich sag jetzt mal, schlechtes bis mittelmäßiges Spiel machen kann, weil er eben so hochtalentiert ist, ich glaube, das ist das eine. Ich glaube, das andere ist, man muss ihn natürlich dann auch wiederum vergleichen mit Spielern, die ähnliche Qualitäten haben und dann vielleicht ähnliche Qualitäten, dann sage ich, mit vielleicht einem Salah, mit vielleicht einem, ja, vielleicht musst du auch sagen, mit einem Ousmane Dembélé, weil an guten Tagen oder an sehr, sehr guten Tagen in der Fußball-Bundesliga und auch in der Premier League können diese Spieler eben Spiele entscheiden. Und das ist eben genau...
Darf ich da kurz zwischengehen?
Nein.
Ich finde, du kannst Florian Wirtz nicht mit Ousmane Dembélé vergleichen. Dembélé ist ein Weltklasse-Fußballer. Er ist Weltfußballer. Florian Wirtz hat eine durchschnittliche Saison in der stärksten Liga der Welt gespielt. Sein erstes Jahr beim FC Liverpool war mittelmäßig.
Okay.
Aber damit kannst du ihn nicht vergleichen, finde ich. Und andere Nationen haben diese Topspieler. Selbst Norwegen hat mit Erling Haaland einen, der liefert immer. Der hat mehr Tore als Länderspiele. Solche Spieler gibt es nicht, auch wenn wir jetzt gegen Curaçao und die Elfenbeinküste Dennis Undaf ja auch zu Recht abgefeiert haben. Aber Undaf ist auch kein Haaland, ist doch völlig klar. Und man kann gerade bei Frankreich mit Mbappé und Olise und vielleicht auch Doué noch weitere Spieler dazu nehmen. Lionel Messi ist 39 und immer noch auf einem ganz eigenen Niveau, überstrahlt alle anderen. Und solche Spieler haben die Deutschen nicht. Und ich glaube, deswegen geht für die deutsche Mannschaft das Turnier auch spätestens im Achtelfinale gegen Frankreich zu Ende.
Das mag natürlich sein. Ich möchte mich jetzt auch nicht ausbeißen, weil dann kann man natürlich sagen, ja, Weltfußballer Ousmane Dembélé und natürlich kann da auch ein Spiel an sich reißen. Natürlich gehört dann aber auch noch zu der Detailbeobachtung dazu, dass ein Ousmane Dembélé natürlich dann auch nur 3 Tore gegen eine B-Elf Norwegens gemacht hat und dass Ousmane Dembélé möglicherweise auch nur in den entscheidenden Spielen in einer Saison dann richtig aufzieht. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, klar, macht das dann vielleicht auch einen Weltklasse-Spieler aus. Wir müssen uns jetzt nicht an den einzelnen Spielern oder an den einzelnen Vergleichen festbeißen. Ich kann auch vielleicht sagen, dass man vielleicht einen Florian Wirtz mit einem Martin Ødegaard vergleichen kann, so dass der dann aber vielleicht auch besser im Turnier angekommen ist als ein Florian Wirtz, von dem man das dann aber mittlerweile auch erwarten darf, dass er dann vielleicht auch den nächsten Schritt macht, weil er eben jetzt auch der Spieler ist, der in der Premier League bei einem Spitzenverein ist. Genauso ein Jamal Musiala, ja, der auf der einen Seite aus einer Verletzung kommt, aber natürlich dann jetzt auch schon seit einigen Wochen nicht mehr in der Verletzung ist. Das heißt, der spielt irgendwie gehemmt. Und das heißt eben, diese Spieler, die das Potenzial haben, und nichts anderes habe ich ja auch sagen wollen, die das Potenzial haben, ein Spiel zu entscheiden. Was haben wir uns überschlagen? Was haben wir uns überschlagen, als Florian Wirtz, hilf mir mal, gegen wen das war, dieses Traumtor geschossen hat, da irgendwie vom linken Strafraumeck nach der Ecke und dann da hinten in den Winkel geknallt hat, im Nationalländerspiel, im Nationaldress,
weiß ich nicht mehr.
Aber auf jeden Fall.
Er hat ja auch die meisten Scorerpunkte unter Nagelsmann.
Genau.
Er ist ja auch ein herausragender Spieler, aber du musst ja auch immer bewerten, gegen wen spielt die deutsche Mannschaft. Und wenn es so richtig losgeht und das Turnier geht ja ehrlich gesagt auch für die deutsche Mannschaft, sorry Paraguay, aber erst im Achtelfinale richtig los. Und dann treffen die Deutschen mit ihren Spielern in der Offensive, wir beißen uns ja gerade an den Offensivakteuren fest, auf Dembélé, auf Doué, auf Barcola, auf Mbappé, Cherki, also eine fantastische Offensive, und das ist nochmal in Summe ein ganz anderes Regal als das, in das Julian Nagelsmann greifen kann.
Ich wollte ja nur sagen, dass ich finde, von den Spielern, die im offensiven Mittelfeld der deutschen Fußballnationalmannschaft spielen haben, jene, die ich gerade eben angesprochen habe, nämlich Florian Wirtz, Jamal Musiala und auch Leroy Sané, ihr Potenzial, finde ich, das ist wie gesagt meine Meinung, am wenigsten ausgeschöpft. Und dann kommt ja vielleicht noch eine Frage, warum oder wie groß ist eigentlich der Hass auf Nick Woltemade? Warum hat der eigentlich noch nicht gespielt?
Ja, weil Julian Nagelsmann, das war ja auch ein Teil der Erklärung, warum das Spiel in der zweiten Halbzeit eine ganz schlechte Entwicklung genommen hat. Er wollte Einsatzminuten verteilen, er wollte den Teamspirit hochhalten. Er hat ja wirr gewechselt und hat auch viele Wechsel innerhalb kürzester Zeit vollzogen. Und jetzt gibt es mit Assan Ouedraogo und Nick Woltemade noch exakt zwei Feldspieler, die es noch auf keine WM-Minute geschafft haben. Ich glaube nicht, dass er was gegen Woltemade hat, aber wenn du in der Offensive was ändern willst, dann bringst du Undav, der ja vorher als Einwechselspieler immer funktioniert hat. So, und dann hatte er aber schon die anderen Wechsel vollzogen und dann blieb ja für Woltemade kein Platz mehr. Du hättest ja Woltemade früher bringen können. Ich glaube schon, dass er noch seine Chance kriegt im Turnier, aber in diesem Stürmer-Ranking ist Havertz die 1, Undav die 2, Woltemade ist die 3. Und Woltemade sieht Nagelsmann als Mittelstürmer, obwohl der ja gerade bei Newcastle United auch viele andere Positionen spielt. Nagelsmann hätte ihn ja auch auf anderen Positionen, auf der 10 oder selbst so als offensiv ausgerichteten Achter einsetzen können. Hat der Bundestrainer aber nicht gemacht. Aber wir beißen uns gerade in der Offensive fest. Keiner von uns hat noch bis jetzt den Namen Manuel Neuer in den Mund genommen. Josua Kimmich spielt auf der rechten Abwehrseite auch noch nicht so das super Turnier. Also hat defensiv ja vor allen Dingen gegen die Elfenbeinküste Schwächen gezeigt. Ich finde, das geht so ein bisschen unter. Also alle Experten nehmen ja reflexartig Manuel Neuer in Schutz. Ich habe heute irgendwie gelesen, eine Zahl, 42% Torschüsse abgewehrt. Das ist der schlechteste Wert aller WM-Torhüter, die in allen drei Vorrundenspielen im Kasten gestanden haben. Man sagt dann immer zu Recht, es sei bisher kein Torwartturnier für ihn gewesen, weil er relativ wenig auf sein Tor bekommen hat. Aber ich finde, gegen Ecuador gab es dann schon ein bisschen was zu tun. Und auch wenn Timo Hildebrand da in seinem Instagram-Post, in seinem Monolog einen ja, flammenden Appell für Neuer gehalten hat und die Sicht des Torhüters präsentiert hat, ich finde schon, dass er beim zweiten Gegentor, also dass Manuel Neuer beim zweiten Gegentor richtig mit drin hängt und dass er bisher noch eine sehr unglückliche WM spielt.
Ja, da sind wir im Prinzip ja bei der Situation, über die wir noch vor der WM oder noch vor ein paar Wochen drüber gesprochen haben. Und da hattest du ja auch gesagt, so Aura Manuel Neuer und der große Torhüter, und damit lässt es sich dann irgendwie doch begründen. Aber wenn man sich dann die Leistung Einzelner anschaut, dann ja eben doch nicht. Ich glaube, weshalb man vor allen Dingen eben auf die Offensive sich einschießt, hängt damit zusammen, dass da eben am meisten Potenzial, das ist ja nochmal das, was ich sagen wollte, am meisten Potenzial nicht ausgeschöpft ist. Dass du dann einen Manuel Neuer siehst und eigentlich ja auch alle wissen, okay, der ist seit Jahren in dem Sinne nicht mehr der Manuel Neuer, der ihn zu dem Welttorhüter gemacht hat. Das ist nicht mehr Manuel der Libero, das ist nicht mehr, der hat vielleicht nochmal so seine Ausflüge nach oben, seine Ausreißer nach oben, seine kleinen Peaks, aber der hat seit einigen Jahren auch immer mal wieder fette Böcke drin und trotzdem ist es halt Manuel Neuer, über den dann selbst ein Oliver Kahn sagt, der hat irgendwie das Torwartspiel nochmal verändert, der ist halt eine Living Legend und so, und deswegen traut man sich da nicht so richtig dran, man traut sich nicht so richtig mit dem Meißel an diese goldene Statue ran und die jetzt irgendwie kaputt zu brökeln, da traut sich keiner ran, eben weil es Manuel Neuer ist, das hat er sich sicherlich auch verdient, aber wenn man nur rein das Sportliche betrachtet, wird diese Herangehensweise sozusagen Fehler offenlegen, und zwar die, dass Manuel Neuer eben allein schon anhand der Fakten nicht mehr jener welcher ist, der deutschen Nationalmannschaft da helfen kann und vor allen Dingen eben auch mal ja so einen Sieg rettet oder einen Punkt bringt oder whatever. Und ich glaube, das ist bis hierhin schon ein kleines Problem, und das könnte natürlich auf Dauer auch noch ein größeres Problem werden, wenn man quasi sich an Namen festklammert und weniger an der sportlichen an der sportlichen Perspektive, sag ich jetzt mal. Und das ist ja übrigens auch so, dass Julian Nagelsmann in ganz, ganz vielen Entscheidungen inkonsequent ist. Und ich glaube, diese Inkonsequenz, die macht auch gleichermaßen misstrauisch. Und zwar deshalb, weil er auf der einen Seite sagt, so, er wird auch nicht viel verändern in der Startformation, weil das würde ja möglicherweise gegen Ecuador auch den Anschein machen, als wäre dieses letzte Spiel nicht mehr wichtig. Und am Ende verteilst du denn doch irgendwie, um die Stimmung hochzuhalten, Einsatzminuten, und zwar für jene, wo du sagst, warum Pascal Groß, warum Maximilian Bayer, warum jetzt Malik Chow, warum? Also das kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, weil er halt wahrscheinlich in den Rollengesprächen den Spielern gesagt hat, hey, ihr seid auch dabei und ich kann mir vorstellen, dass ihr im dritten Gruppenspiel zum Einsatz kommen werdet, wenn wir da schon durch sind. Und da hat er dann wahrscheinlich einfach mal sein Versprechen eingehalten. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine große Rolle gespielt haben könnte. Ich stimme jetzt mit dem, was du über Manuel Neuer gesagt hast, zu. Ich glaube trotzdem, dass er in einem vermeintlichen großen Spiel, wenn er viel zu tun bekommt, doch noch in diese Paris- und Real Madrid-Form kommen könnte. Die Vorrunde ist aber bisher misslungen von ihm. Und du hast dich jetzt ja zum wiederholten Mal an den Offensivspielern festgebissen. Ja. Also Deutschland ist gegen Ecuador durch das Tor von Leroy Sané, das es nie hätte geben dürfen. Vorher war das Bein von Felix Metscher viel zu hoch. Verstehe ich auch nicht, warum der Videoassistent da nicht eingeschritten ist. Aber Deutschland ist nach 2 Minuten durch den Sané-Treffer gegen Ecuador mit 1-0 in Führung gegangen. Große Mannschaften können diesen Vorsprung, wenn sie schon nicht aufs zweite Tor gehen, verwalten. Wenn denn aber ein stabiles defensives Mittelfeld da ist. Aber Metscher und Pavlovic, vor allen Dingen Alexander Pavlovic, haben so viele Bälle verloren und haben somit natürlich auch dafür gesorgt, dass der Gegner gefährlich ins letzte Drittel kam. Und ich finde, das ist das Problem. Also du hättest ja auch mit dieser Offensiv-Performance, und Wirtz war ja auch an dem Führungstor beteiligt, du hättest ja auch mit dieser Offensiv-Performance trotzdem Ecuador schlagen können. Aber wenn du so viele Bälle, und das war ja eklatant, wie in dieser Partie im Mittelfeld, vor allen Dingen im defensiven Mittelfeld herschenkst, dann wird es schwierig. Und ich finde, da liegt oder lag zumindest gegen Ecuador das grundsätzliche Problem.
Ja, wie ist denn jetzt deine Prognose für Paraguay? Also ich muss dazu sagen, es gibt ja so zwei Beobachtungen, die ich immer wieder mache. Auf der einen Seite, weißt du hast diese Schotten, diese Norweger, diese Argentinier. Es ist WM und es ist egal eigentlich, wie viele Stars du in der Mannschaft hast. Am Ende zeigt es natürlich Messi auch noch mal allen oder Haaland zeigt es auch, dass er auch WM kann und es wird gerudert. Oder die Schotten, habe ich ja schon angesprochen, die trinken dann halt Boston leer. Die haben eine riesengroße Party und da haben wir auch schon drüber gesprochen in der vorvergangenen Folge, glaube ich. Das sind die Deutschen nicht. Also dieser, ich sag mal so, dieser Optimismus, diese Zweifel, die dann immer wieder zurückkehren. Ich meine, das könnten die deutschen Fans ja auch sein. Die könnten ja auch sagen, wir spielen eine WM und juhu, ole, ole und Fahnenmeere und so. Aber es ist ja dann doch irgendwie ganz...
Aber die gab es ja auch auf dem Times Square, ne? Nur, dass das halt nicht so eine kreative Party war, wie ich sie hier von den Argentinern erlebt habe oder die Schotten, die in Boston und in Miami natürlich da total witzige Aktionen gemacht haben. Ja, die Deutschen haben halt umter-umter-tetere gemacht auf dem Times Square in New York. Aber da waren auch schon sehr viele.
Ja, aber ich meine, diese Stimmung, die man hier so in Deutschland jetzt gerade so beobachten kann, dass du weißt irgendwie, du triffst dich dann, ich sag jetzt mal aktuell, bei dieser Aufzeichnung morgen Abend und dann ist da irgendwo in der Nähe von Boston, obwohl Boston draufsteht, um 22.30 Uhr dann hier Ortszeit Anstoß und viele sagen so, na, da wollen wir mal schauen, weißt du? Und nicht irgendwie so dieses... Ach komm, jetzt hier den nächsten Schritt und dann wird's ein toller WM-Sommer, sondern du gehst erstmal so ein bisschen mit dieser Attitüde daran, überzeugt mich doch erst einmal und ich kann das auch ein Stück weit teilen.
Weil das ist ehrlich gesagt nicht so meine Wahrnehmung. Okay. Also ich glaube schon, dass die meisten Menschen davon ausgehen, dass Deutschland gegen Paraguay gewinnt. Wir können ja auch gleich noch ein paar Sätze zu Paraguay verlieren. Aber dass dann eben im Achtelfinale gegen Frankreich Schluss ist, vorausgesetzt die Franzosen schlagen Schweden. Davon gehen wahrscheinlich auch 99,9% aller Deutschen aus. Und dann ist gegen Frankreich Endstation. Und das ist, finde ich, eine total realistische Einschätzung.
Ja. Ich meine etwas anderes. Ich meine eben nicht dieses nüchterne Draufschauen und so, ja, gegen Paraguay hat die deutsche Fußballnationalmannschaft eine Chance und danach kommt dann Frankreich und dann wird es schwierig beziehungsweise fast unmöglich, obwohl das ja auch nicht der Fall ist. Wir erinnern uns an dieses Länderspiel, in dem ja besagter Florian Wirtz dann schon nach wenigen Sekunden getroffen hat in Frankreich und die deutsche Fußballnationalmannschaft am Ende gewonnen hat. Also unschlagbar sind diese Franzosen natürlich auch nicht. Was ich einfach meine, ist im Prinzip diese Zuversicht und dieses gute Gefühl in der Magengegend und dieser Spaß an der Sache und bei der Sache, das haben andere Nationen zumindest so aus der Beobachterperspektive deutlich mehr als, ich bin zum Beispiel vergangene Woche auch kurz auf der Kieler Woche gewesen, weil ich für den NDR gearbeitet hatte und dann am Abend habe ich da das Spiel gesehen gegen Ecuador und ja, also da war jetzt keiner, wie sagt man so schön, schwarz-rot geil, sondern man hat das halt so verfolgt. Und dann ist man danach ernüchtert wieder nach Hause gegangen. Beziehungsweise viele waren gar nicht mehr so nüchtern, aber sind dann wieder nach Hause gegangen.
Also ich glaube, die Schotten, die sind hier mit ganz viel Galgenhumor unterwegs. Die waren das letzte Mal 1998 bei einer WM und genießen das. Ne? Also da ist jetzt übrigens auch Steve Clark, der Trainer, unmittelbar nach der Niederlage oder nachdem es klar war, dass Schottland raus ist und nicht in die K.O.-Runde einziehen würde, zurückgetreten. Die Schotten, die feiern sich selbst. Die wissen ja, dass ihre Mannschaft, obwohl sie besser ist als noch bei vielen anderen Turnieren, keine wirklich sehr gute Mannschaft ist. Und die Deutschen, die gehen das ein bisschen realistischer an. Also Deutschland ist 2014 Weltmeister geworden und hat schon viele Titel gewonnen, auch Europameistertitel gewonnen. Und das ist eine andere Herangehensweise, glaube ich. Und das ist im Vergleich zu Schottland und Deutschland der ganz große Unterschied. Und hier sind ja auch Leute, die, wie du es beschrieben hast, schwarz-rot geil sind. Die sind jetzt wahrscheinlich gerade auf dem Weg von New York nach Boston. Und ich habe es ja in Toronto und in Houston mitbekommen. Da war das Stadion ja auch in schwarz-rot-gold eingetaucht. Auch viele Amerikaner oder Kanadier deutscher Herkunft haben sich dann Trikots der deutschen Nationalmannschaft angezogen und sind ins Stadion gegangen und haben die Mannschaft unterstützt. Aber natürlich ist das nicht, und das haben wir ja auch in der vergangenen Woche schon thematisiert, nicht so kreativ wie bei anderen Nationen. Aber das steckt dann vielleicht auch nicht in den deutschen Fans drin, zumindest nicht in denen, die hier die Nationalmannschaft unterstützen. Ich finde, die Ultras in der Fußball-Bundesliga oder auch in der zweiten, dritten und Regionalliga sind sehr, sehr kreativ. Aber Ultras haben ja ein sehr gespaltenes Verhältnis zum DFB und zur Nationalmannschaft.
Ja, das stimmt. Definitiv.
Ich will noch mal ein paar Sätze zur Paraguay sagen. Ja. Also um noch mal zu untermauern, warum das vielleicht so ähnlich wird wie gegen Ecuador. Paraguay hat mit nur 33% den geringsten Ballbesitz bei dieser WM. Die Paraguayer schießen sehr wenig aufs Tor und spielen relativ viele Fouls, führen die meisten Zweikämpfe aller Teams, haben bisher bei diesem Turnier die meisten gelben Karten kassiert. Also das deutet darauf hin, dass das Spiel wehtun könnte. Mhm. Und man kennt eigentlich fast keine Spieler. Ich habe mir mal zwei Namen rausgeschrieben. Miguel Almirón, das ist ein Flügelspieler, der von den wenigen Schüssen aufs Tor dann doch relativ viele abgegeben hat. Und Julio Enciso, das ist der Spielmacher, der spielt in Frankreich bei Racing Straßburg oder Racing Strasbourg, wie man auch sagen kann. Das ist ein technisch guter Spieler. Also Julio Enciso und Miguel Almirón, das sind die Spieler, auf die man vielleicht schauen könnte. Aber ansonsten, ich meine, das wäre ja eine riesengroße Blamage, wenn Deutschland gegen Paraguay ausscheiden sollte. Und ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus. Also ich glaube, dass Deutschland da gewinnen wird. Was tippst du?
Ich finde es wirklich genauso schwierig. Und zwar natürlich auch deshalb, weil man es kennt. Ne? Also seit 2008 hat Deutschland ja keine Gruppenphase mehr überstanden. Jetzt zum ersten Mal steht im 16.
Seit 18.
2018, sorry, meinte ich auch, 2018, gut, dass du aufgepasst hast, eine Woche hat 7 Tage und seit 2018 nicht mehr rausgekommen, jetzt eben im 16. Finale, natürlich auch diese gigantische WM, der Steigbügelhalter fürs Weiterkommen der deutschen Fußballnationalmannschaft, kann man ja auch so sagen. Und wie überzeugt waren wir schon in der Vergangenheit, wenn es darum ging, vermeintlich kleinere zu schlagen? Ob das jetzt irgendwie Japan war oder Südkorea war und plötzlich steht es dann irgendwie auf mal viel zu lange 0-0 und in der 78. Minute fällt dann irgendwie so eine Ecke rein und weiß nicht, Manuel Neuer und Jonathan Tah schauen sich mit großen Augen an. Boah, ganz, ganz schwierig. Und auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass es morgen oder eben dann, wenn ihr diese Folge hört, ein 4-0 der deutschen Fußballnationalmannschaft gibt. Was ich sagen will, ich finde, es ist überhaupt ganz, ganz schwer zu tippen. Und ich glaube.
Aber versuch doch mal zu tippen. Ist doch nicht so schwierig.
Doch, einfach zwei Zahlen
und einen Doppelpunkt setzen.
Ich finde es total schwierig. Genau, ich glaube, ich kann es nicht tippen, weil ich glaube, dass es ein Spiel wird, das ist zwar jetzt wirklich nicht sonderlich sozusagen konkret, aber ich glaube, dass du morgen relativ schnell spüren wirst, was das für ein Spiel wird. Wird es ein Spiel, ein zähes Spiel? Und dann würde ich sagen, wenn es ein zähes Spiel von Beginn an wird, dann würde ich tippen, dann kann es für Paraguay ausgehen. Wird es ein Spiel, was ein hohes Tempo hat, wo es vielleicht auch viele Räume gibt, wo sich dann entsprechende Spieler, über die wir schon gesprochen haben, auch entfalten können und dann, so wie Julian Nagelsmann das ja auch angedeutet hat, dass dann er auch glaubt, dass Jamal Musiala so ein Spiel bekommen kann in Boston, wo er dann vielleicht mehr Räume hat und so, dann hat er gesagt, dann kann das ja auch sein Spiel werden. Dann glaube ich auf einen deutlichen Erfolg, dann glaube ich, dass es ganz viel für einen deutlichen Erfolg der deutschen Fußballnationalmannschaft spricht, so würde ich sagen. Was tippst du denn?
Aber du nimmst doch bestimmt auch an irgendeiner Tipprunde teil. Da musst du doch ein Ergebnis eintragen. Was trägst du da ein?
Ich sage 1-0 für Paraguay. wenn du mich drauf festnageln möchtest. Ich nehme an keinem Tippspiel der WM oder EM teil. Ich habe da nicht so viel Freude dran. Du?
Ja, klar. Ich tippe 2-0 für Deutschland.
Okay.
1-0 für Paraguay, sagt Fabian Wittke. 2-0 für Deutschland, sagt Michael Augustin. So, und was sagt die Kultrubrik? Für die wird es jetzt auch Zeit, oder?
Für die wird es auch Zeit, definitiv.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Hast du wieder so ein Ranking-Spiel? Ach nee, in der vergangenen Woche hast du ein anderes Spiel mit mir durchgeführt. Ich frage deshalb, weil es könnte sein, dass mein Quiz ein bisschen was mit Paraguay zu tun hat.
Oh.
Deswegen, sagt er. Deins auch?
Nee, oder wie? Nee, meins hat möglicherweise mit einem Ranking zu tun.
Ach so. Also weil wir ja gerade sehr über Deutschland-Paraguay gesprochen haben, würdest du mir den Vortritt lassen?
Ja, klar.
Bei mir geht's, wir haben es ja eben auch schon mal kurz angeteased, um das Achtelfinale bei der WM 2002 in Südkorea. Das hat übrigens morgens um 8.30 Uhr deutscher Zeit stattgefunden. Es waren nur etwas mehr als 25.000 Zuschauer im Stadion. Und ich möchte mit dir die deutsche Startelf durchgehen. Ich nenne dir die Rückennummer, den Vornamen und du rufst, wie die Fans des Fanclubs Nationalmannschaft presented by Coca-Cola, einfach den Nachnamen ins Mikrofon. Das haben wir schon häufiger mal gemacht. Immer dann, wenn wir auf historische Spiele zurückgeschaut haben. Das hier ist ja auch ein historisches Spiel gewesen. Bist du bereit für dieses kleine Spielchen?
Das traue sogar ich mir zu.
Im Tor mit der Nummer 1, Oliver
Kahn.
Unsere Nummer 2 trägt Thomas
Linke.
Mit der Nummer 3, Marco
Rema.
Richtig, jetzt muss ich mal gucken, Nummer 4 gibt's nicht. Mit der Nummer 7, unser Stürmer, Oliver
Neuville.
Auch richtig. Die Nummer 11, Miroslav Miro
Klose.
Ja, die Nummer 13 auf dem Trikot, Michael
Ballack.
Mit der Nummer 16, Jens Jerry
Jeremies.
Jeremies.
Und die, genau, und die Nummer 17, Marco
Bode.
Marco Bode. Die Nummer 19 auf dem Trikot, Bernd
Schneider.
Richtig. Mit der 21, Christoph
Metzelder.
Ja.
Das ist auch komisch, ne? Den jetzt so skandieren, aber gut, ja, gehört ja zum Spiel dazu.
Gehört zum Spiel dazu. Das sind die Spielregeln. Und die Nummer 22, Thorsten.
Frings.
Frings. Dann gab es 3 Wechsel. Unser Einwechsel, jetzt mache ich auch noch die Einwechselspieler. Neu im Spiel, unsere Nummer 4, Frank.
Baumann.
Richtig. Neu im Spiel, unsere Nummer 14, Gerald.
Asamoah.
Und neu dabei, unsere Nummer 15, Sebastian.
15, Sebastian.
Eben als Kehl. Sportdirektor bei Borussia Dortmund. Kehl, richtig. Das hast du sehr gut gemacht. Torschütze Oliver Neuville, Deutschland-Paraguay. Wir waren ganz kurz mal im Jahr 2002 und in Südkorea. Wo sind wir jetzt?
Sehr stark. Wir haben uns ja heute hier richtig hitzig mal die Bälle zugeworfen und da dachte ich, so hinten raus brauchen wir ein bisschen Freude. Das, was natürlich der ein oder andere Stussi auch ganz gerne mag. Und zwar dachte ich, machen wir ein Ranking-Spiel und zwar mit unterschiedlichen Stimmen, die ich nachmachen kann und du sollst sie ranken von 1 bis 10. Fangen wir an mit Nummer 1.
Genug, die Fußballfans, glaube ich, erstmal haben den großen Wunsch, haben die große Hoffnung, dass wir natürlich gegen Paraguay weiterkommen und möglicherweise besser aussehen als 2000. Und wann war das? Nee, 1994, ne?
Ja, also möglicherweise Jürgen Klinsmann. Welche Nummer bekommt er?
Die 1.
1 ist gut und 10 ist schlecht, ja?
Ja, genau. Okay, ich setze Klinsmann. Ich finde den gut auf die 1.
Hallo Auge, ich bin früher auch mal beim FC St. Pauli gewesen und habe beim SC Freiburg gespielt und sitze mittlerweile nur noch in Shisha-Kneipen und habe einen Podcast mit Martin Harnik zusammen.
So, mehr kann ich nicht.
Max Kruse.
Ja.
Fünf.
Max Kruse, fünf.
Michael, und ja, hier ist die Nachtigall, ja, hier ist Udo, und so, ich muss auch sagen, großer Fußballfan, und so, hinterm Horizont ist ein großer Teich, und da geht's rüber, und da geht's für die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Paraguay, und so, Südamerikaner, und so, kann er auch zocken, und so, ja, alles Griechen, kein Problem.
Das ist jetzt gemein, ich dachte, du machst nur Fußballer, also Udo ist natürlich die wahre Nummer eins. Darf ich noch wechseln?
Nee, jetzt
nicht mehr. Auf die zwei, Udo auf die, dann ist Udo die zwei.
Udo ist die 2, alles klar.
Hallo, hier ist der ehemalige Grün-Chef und so. Also ich muss sagen, ich würde es auch wieder geil finden, wenn wir guten Fußball zu sehen bekommen. Und würde, glaube ich, auch für die allgemeine Stimmung bei uns hier in der Bundesrepublik wieder einiges bringen und so.
Ja?
Robert Habeck ist die 4.
Robert Habeck ist die 4, okay. Dann haben wir natürlich auch noch seit heute mich, denn auch ich bin seit heute dabei mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Morgen gegen Paraguay, wieder eines dieser besonderen Spiele, das viele Fans in Deutschland im Bann halten wird gegen dieses Team aus Paraguay, gegen das diese deutsche Fußballnationalmannschaft mit einer Veränderung spielen wird. Und zwar Nathaniel Nene Braun genannt, darf nach überstandenen Adduktorenproblemen wieder in die Startelf zurückkehren. Tom Bartels?
Ja, den Zusammenhang sehe ich ja ehrlich gesagt gar nicht so. Also das ist die 10 bei mir.
Alles klar.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, unfassbar, was habe ich denn hier für Sie entdeckt? Und zwar Folgendes, die deutsche Fußballnationalmannschaft, ja, spielt gegen Paraguay. Unfassbar, oder?
Ja.
Soll das Stefan Raab sein?
Sollte Stefan Raab sein?
Das ist die 9. Stefan Raab ist ja ein Vollidiot. Also wie der Berti Fuchs damals niedergemacht hat, zu sehen in der Doku Elfhelden, ein Albtraum in der ARD über die WM 94. Schlimmer Typ.
Tja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin dafür ein richtig guter Typ. Ich komme aus dem Norden und habe hier ein kleines Kochmobil, aus dem ich hin und wieder auch mal ein kleines WM-Gericht zubereite. Und zwar ein paar Schalotten, die ich hier schon mal schön in der Pfanne erhitzt habe. Da gieße ich einen schönen kleinen Calvados rüber und mache das hier ein bisschen an. Und das Rezept können Sie auch nochmal nachlesen auf ndr-das.de. Prost an Bettina Tietjen ins Studio. Machen Sie es gut. Tschüss, meine Damen und Herren.
Den habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Rainer Sass?
Das muss man den Anstoßhörerinnen und Hörern, die vielleicht nicht aus Norddeutschland kommen, erklären. Rainer Sass ist sowas wie Tim Melzer für den Norden. Also gut, Tim Melzer kommt auch aus dem Norden, aber ist so eine NDR-Kochlegende und der redet genauso. Finde ich auch sehr gut, deswegen kommt er nach Klinsmann und Udo auf die 3.
Ja, und auch eine Sache sollten wir morgen ausschalten. Sag ich Ihnen ganz ehrlich, schreiben Sie diesmal nicht rein, Fischer ist schuld. Ich bin ja ehemaliger Außenminister. Ich habe damals versucht, auch hier einiges in die Wege zu leiten. Nicht nur meine eigene. Ich bin ja der Minister in Turnschuhen. Und schreiben Sie es rein. Joschka Fischer ist schuld. Ja, schreiben Sie es rein. Ich bin aber nicht schuld.
Ja, ich guck mal, was noch frei ist. Also die 6. Joschka Fischer auf die 6. Fehlen noch 7 und 8. Ich bin erstaunt, dass du auf 10 kommst. Wahrscheinlich schaffst du noch 2, weil dann hättest du die 10 voll. Also Fischer kommt bei mir auf die 6.
Servus, eine Sache ist natürlich, die dürfen wir nicht unterschätzen. Morgen ein wichtiges Spiel gegen einen schwierigen Gegner. Muss ich natürlich sagen, muss ich mit der Esther drüber diskutieren. Also ich glaube, die deutsche Fußballnationalmannschaft wird einen guten Auftritt hinlegen. Ich glaube, sie haben sich das auch hinter die Ohren geschrieben, dass dieses Spiel gegen Ecuador ein Ausreißer nach unten war. Und deswegen sage ich 4-0 für Deutschland.
Ja, den gibt's ja auch noch, Basti Schweinsteiger. Ja, ist die 7 eigentlich viel höher? Ich würde tendenziell eher sagen, so im Bereich Klinsmann-Lindenberg. Es ist echt schwierig, aber ja, den habe ich auch zu tief gerankt. Ist die 7.
Und ich habe natürlich schon gesagt, eine Sache ist natürlich noch völlig klar. Auch ich werde mir das Spiel morgen mit 3 Weißweinschollen angucken. Und außerdem hoffe ich natürlich, dass der WM-Sommer noch ein bisschen anhält und wünsche ansonsten toi toi toi.
Das war der letzte.
Tisch, Schweiger die Acht. Ich dachte, jetzt kommt Felix Magath, den machst du ja auch mal.
Stimmt.
Also wenn ich das vorher gewusst hätte, wer da alles so kommt, ich hätte mir ja auch mal Gedanken machen können, dann hätte ich das ganz anders sortiert. Schweiger auf die Acht, tendenziell gehört der aber auch weiter nach oben. Aber ich kann da nicht alle auf die Eins setzen. Da sind viele sehr gute dabei. Ich finde das sehr witzig. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Also das ist ein großes Talent, was deine Stimme alles so hergibt.
Unser Gegner ist morgen.
Nein, alles klar. Ja, ich musste gerade eben tatsächlich auch erstmal überlegen, wie ich in den einen oder den anderen auch wieder reingekommen bin. Ja, ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Vielen, vielen Dank. Danke für dein Ranking. Hinten raus vielleicht noch ein bisschen das Leichte. Michael Augustin ist für die tiefen Inhalte und ich bin für das Leichte verantwortlich. Und das in der Mix macht am Ende dann doch Anstoß aus. Haben wir noch mehr?
Ja, ein Song für unsere Playlist, die heißt Anstoß bei Spotify. Die heißt also genau wie dieser Podcast von mir gibt's Whisper My Name. Whisper My Name von Drake. In diesem Hotel, in dem ich bin, gibt's oben eine Dachterrasse. Da kann man Getränke zu sich nehmen, kann auf die Stadt gucken und da läuft oftmals Hip-Hop und Drake ist da oft zu hören. Whisper My Name habe ich da gestern gehört. Deswegen ist das mein Beitrag und mein Appell auch noch. Anstoß-Podcast, das ist unsere Adresse bei Instagram. Ihr könnt uns aber auch bei Spotify oder bei Apple Podcasts schreiben. Was haltet ihr von den Folgen? Diskutiert mit uns. Neulich hat Hans Fuchs geschrieben, dass er froh gewesen sei, dass er mich irgendwo im Radio gehört hätte bei einem Spiel. Ich glaube, er hat die Übertragung eines Deutschlandspiels, entweder das gegen Curaçao oder das gegen die Elfenbeinküste gehört. Ja, das ist auch toll, wenn wir sowas erhalten. Aber ja. Ihr könnt auch ruhig Fragen stellen oder Verbesserungsvorschläge machen. Über was haben wir noch gar nicht gesprochen? Über was sollen wir sprechen? Da könnt ihr genau das loswerden und jetzt brauche ich natürlich auch noch von dir einen Song.
Ich packe rauf von Van Morrison, And It Stoned Me. Super Song, ich liebe diesen Song. Es gibt eigentlich kaum einen schöneren Song, wenn man mal mit dem, zum Beispiel mit einem Campervan unterwegs ist und dann diesen Song reinmacht und dann, ach herrlich, so ein bisschen Roadtrippin. Ja, And It Stoned Me und ja, schreibt uns gerne, abonniert alles und wir fragen auch noch mal bei Instagram ab, wie euch so diese WM-Folgen gefallen, ohne jetzt irgendwie das Eigenlob einsammeln zu wollen, sondern einfach mal so ein bisschen, ja, den Kontakt zu euch zu halten. Das ist doch eigentlich ganz schön.
Wir können ja auch mal abfragen, wie Deutschland gegen Paraguay spielt.
Ja.
Das wäre ja auch was. Genau. So, ja, ich hoffe, dass deine nächste Nacht länger wird, also dass du mehr als nur anderthalb Stunden schlafen wirst. Komm gut in die neue Woche, kann man ja sagen, weil wir ja noch am Ende der alten Woche sind. Viel Spaß mit Südafrika gegen Kanada und dann in circa einer Woche wieder hoffentlich ein paar frische Eindrücke dann von mir hier aus Dallas oder dann vielleicht sogar schon in Philadelphia. Mal gucken, wo ich bei der nächsten Aufzeichnung sein werde.
Bafana, Bafana, macht's gut, schöne Woche, tschüss, tschüss.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.